AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 11 von AI in Finance, dem Podcast eures Herzens bei Payment und Banking. Heute am frühen Morgen, Samstag, ist es nicht 6.30 Uhr, aber 7.30 Uhr. Ich spreche mit gedämpfter Stimme. Hier im Haus noch alles schläft. Und das Erste, was ich heute Morgen gesehen habe, ist dieses wunderschöne Gesicht. Dich, lieber Sascha.
Welches war's?
Es ist heiß.
Mir ist heiß. Ja, jetzt fängt die Jahreszeit an. Miau, geil. So fangen wir an. Samstag früh, 7.30 Uhr.
Was ist übrigens neu, Sascha, das weißt du, glaube ich, gar nicht und die Hörerinnen und Hörer da draußen auch nicht. Eine kleine technische Neuerung. Uns kann man nicht nur hören, uns kann man auch sehen, nämlich bei Spotify. Hättest du das gewusst, hättest du mal geduscht.
Fangen wir damit diese Woche ernsthaft an.
Und nee, letzte Woche schon, habe ich hier vergessen zu sagen.
Ah, vielen Dank dafür. Danke für nichts. Meinst du, das macht einen Unterschied? Also ich treffe immer mehr Menschen, die tatsächlich sagen, sie schauen auch gerne die Podcasts. Also ich krieg's nicht hin. Also ich habe es einmal bei Lanz und Precht neulich irgendwie 10 Minuten geschafft und dann doch wieder gehört. Aber
bei mir ist es tatsächlich so, ich bin wirklich im Herzen YouTuber, also im Sinne von Konsument. Doch, Konsument schon. Und bei mir läuft das nebenher. Und dann schiele ich schon mal so rüber. Ich finde das ganz angenehm. Schöner als Podcast. So ein bisschen, als ob Kollegen um dich herum sind.
Ich muss das mal ausprobieren.
Lass uns loslegen. Es war eine heiße Woche im Sinne von Nachrichten.
Es ist so viel passiert. Genau, also wir wollten ja eigentlich schon am Donnerstag aufnehmen. Aber aufgrund von irgendwie diversen Geschäftsreisen und neuen Meetings hat es nicht so richtig funktioniert. Und da
kannst du mich sagen, ich habe abgesagt.
Ja, du hast abgesagt. Ich war aber ehrlicherweise super happy darüber, weil ich hätte meine Tage komplett verändern müssen. Und ich war in irgendeinem Kabelhotel und das wäre echt blöd gewesen. Anyways, jedenfalls, ich hatte 4 Spots irgendwie drin und ich dachte so, also richtig viel passiert nicht. Und ab Donnerstagabend ging es richtig los, ja. Und ich würde sagen, lass uns doch als Erstes über L-Frontex sprechen. Die haben nämlich gerade mal wieder eine Grenze neu verschoben. 65 Milliarden Dollar frisches Kapital, das war die Series H. Die haben mittlerweile also eine Bewertung von 965 Milliarden Dollar. Ne? Und damit ist Anthropic zum ersten Mal wertvoller als OpenAI. Und das muss man mal kurz wirken lassen, so diese Zahlen. Ne? Ein Unternehmen, das 2021, glaube ich, gegründet wurde, ist jetzt fast 1 Billion Dollar wert. Ne? Das ist diese berühmte English Trillion. Das ist quasi so viel wert wie früher ganze kleine Volkswirtschaften im Bruttosozialprodukt. Das sind ganz, ganz viele DAX-Konzerne zusammen. Und natürlich stellt sich hier sofort irgendwie die Frage, ist das überhaupt noch eine Bewertung oder also ist das jetzt eine neue Religion mit Cap-Table? Ne? Weil hinter dieser Zahl oder absurden Zahl steckt ja auch eine strategische Verschiebung.
Absolut, du hast es gerade schon gesagt, also es nimmt schon, ich hätte gesagt, esoterische Züge an, aber auch Religion passt sehr gut, was die Zahlen betrifft. Ich würde aber die absolute Zahl, die für mich eh immer absurd hoch sind und bei mir hört es ja bei zweistellig auf mit Zählen, aber Spaß beiseite, ich finde es viel oder noch spannender in dem Zusammenhang, dass sie halt OpenAI überholt haben, das heißt, das ist das KI-Unternehmen, die KI-Plattform, der Welt, also zumindest für den Moment. Und das Interessante ist, dass, wenn man mal so um sich herum schaut, das noch keiner so richtig mitbekommen hat. Also ich kenne im Professional-Umfeld durchaus den einen oder die eine oder andere, die auf Cloud mittlerweile setzt und Anthropic einsetzt. Aber das Gros der Menschen, da ist es halt noch ChatGPT. Und das finde ich so interessant, weil Anthropic etwas geschafft hat, quasi ohne in die breite Masse zu gehen. Also weißt, was ich meine? Also es ist ja kein... Also natürlich für Konsumentinnen und Konsumenten ein Produkt, aber es ist ja nicht diesen Weg gegangen. Und deswegen finde ich es noch bemerkenswerter, dass sie das geschafft haben.
Ja, genau. Ich glaube tatsächlich genau deswegen. Also wir reden ja hier schon seit irgendwie 1,5 Jahren darüber, dass sie halt primär nicht im Consumer-Hype aktiv sind. Anthropic gewinnt einfach im Enterprise-Markt. Ne? Das heißt, es ist nicht nur ein Chatbot für irgendwie nette Antworten und deine Kochrezepte, sondern es wird immer stärker in echte Arbeit integriert. Vor allem in Softwareentwicklung, in Datenanalyse, in interne Assistenzsysteme, auch in kritische Infrastruktur. Vor allem außerhalb Europas noch, aber auch in komplexe Workflows. Also das ganze Thema Agentic ist mittlerweile ein einziger Verkaufsschlager auch für Anthropic. Und ich finde, das ist der entscheidende Punkt. Also diese erste Phase von KI vor 2 Jahren war so Faszination. Dann kam die zweite Phase mit sehr viel Produktivität. Ja. Und ich glaube, jetzt gehen wir in die Phase der Infrastruktur. Das heißt, KI wird nicht mehr nur genutzt, sondern sie wird wirklich ernsthaft eingebaut. Und Anthropic ist Weltmeister darin, zurzeit auch wirklich die Einzigen, die sagen, sie können es wirklich agentisch in Prozesse einbauen, in Entscheidungen.
Ja, da würde ich gerne
ein. Bist du dagegen?
Ja, nicht dagegen, aber ich habe einmal eine Frage an dich und eine kleine Ergänzung. Die erste Frage ist, wenn wir Unternehmen bewerten, du kennst dich da ja aus, ne? Wenn ich jetzt mir anschaue, Google beispielsweise mit Gemini, Gemini an sich wird ja nicht als eigenständiges Ding bewertet. Also ich würde sagen, die kann man ja jetzt nicht irgendwie wegdiskutieren, nur weil man Google als oder Alphabet als Ganzes sehen muss. Würde ich mich mal interessieren, wie du darauf schaust, den Vergleich Anthropic versus beispielsweise Gemini, weil das ist ja nun auch keine kleine Nummer, was sie da gebaut haben.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Gemini hat es bisher verpasst und ich glaube, am Ende ist es auch eine strategische, bewusste Entscheidung von Google, sich tiefer auch in Enterprise-Prozesse einzubetten. Also Google verkauft ja vor allem auch in Enterprise gar nicht nur Ads und Search und Co., sondern tatsächlich auch alles, was sie in ihre Cloud-Services-Infrastruktur hinaus haben. Gemini ist dort noch kein expliziter Touchpoint, wo du sagst, die stellen sich genauso auf, obwohl sie das könnten. Ne? Also ich meine, diese Gemini Suite ist mittlerweile richtig. Der Chatbot ist das eine, die Videointegration, die Agentic Version ist richtig gut. Gerade auch, ich glaube, wenn es darum geht, halt diesen Switch in die Kundenschnittstelle reinzukriegen. Ich glaube, was Google noch nicht geschafft hat, ist dieses Thema wirklich sicherheitsarchitektonisch ranzugehen und auch in die Prozesse als Entscheider eingebaut zu werden. Ne? Und das ist genau das, warum Anthropic gerade quasi auch nicht wie so ein, keine Ahnung, normaler Hyperscaler oder Softwareunternehmen bewertet wird. Ne? Ich glaube, hier wird ganz viel Hoffnung bewertet, dass Claude einfach ein Teil des künftigen Betriebssystems von Unternehmen dann wird, weil Claude einfach wirklich ganz tief einbettbar ist, was Google so noch nicht ist, weil Google hat immer diesen Co-Branded-Effekt, weißt du?
Das stimmt. Aber ich würde, wir kommen ja nachher noch zu Google I.O., die ja letzte Woche war. Und da ist ja nun nicht wenig vorgestellt worden. Spark und der Universal Card. Da kommen wir ja gleich zu. Aber ich finde, ich würde sie nicht ganz ausklammern bei der Diskussion. Also ich könnte mir vorstellen, dass da in naher Zukunft noch was kommt, weil auch Google, glaube ich, den Enterprise-Markt alles andere als unspannend findet. Du hast es gerade gesagt, es gibt ja schon die Cloud-Services. Also sie sind ja da. Sie sind nur noch nicht so vielleicht fokussiert ausgerollt, weil halt Google eben nicht nur eine Sparte hat, sondern im Prinzip die ganze Welt bedient.
Ja.
Aber lass uns bei Anthropic bleiben. Du hast ja noch weitere Nachrichten mitgebracht.
Ja, total. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, Google hat einen weiteren großen Vorteil, den Anthropic gerade nicht hat. Und das ist vor allem, sie haben ihre eigenen Rechenzentren und sie haben natürlich auch das ganze Thema Power, also Infrastruktur in Strom selbst. Weil das Problem bei so einer Bewertung, die wir ja gerade hier sehen, also fast $1 Billion, heißt, es muss jetzt sehr viel, sehr schnell, perfekt funktionieren. Ne? KI ist ja kein klassisches Softwaremodell mit so ein bisschen Cloud-Kosten, sondern KI ist de facto ihre seine eigene industrielle Infrastruktur, also ne, Modelle trainieren, Modelle betreiben, Rechenzentren bauen, Chips sichern, aber ganz vorne steht immer erstmal Energie organisieren. Also früher hieß es irgendwie Software is eating the world, heute frisst KI, glaube ich, so deine Stromrechnung. Und das ist ein Riesenthema und da müssen wir uns, glaube ich, anschauen, wie Anthropic das löst, weil da waren sie relativ spät dabei, sich quasi Compute, also Rechenpowerleistung zu sichern, gleichzeitig aber auch tatsächlich diese strategischen Partnerschaften frühzeitig mit den Energy Providern zu führen. Und das müssen sie jetzt aufholen. Ne? Nur auch kurz als Erinnerung, was werden wir hier auch in den nächsten Monaten mehr und mehr diskutieren? Der Börsengang von SpaceX mit XAI steht an. So, die wollen, glaube ich, auch auf einer ähnlichen, also auf einer höheren Bewertung, aber 1,65 Billionen rausgehen, suchen ungefähr frisches Kapital von 85 Milliarden. Letztes Jahr war der gesamte IPO-Markt weltweit ungefähr bei 100 Milliarden. Das heißt, ein Großteil davon, wenn er dieses Jahr ähnlich wäre, sowohl an Institutional Investoren als auch an Retail-Investoren, wird alleine durch diesen SpaceX-Börsengang aufgefressen. Und dann kommen ja noch zwei. Ne? Es ist gerade der große Wettlauf, wer als erstes bei der SEC sein Börsenprospekt als Filing eingibt. Und das wird erwartet, dass es OpenAI ist, weil sie es wirklich machen müssen, weil sie wissen, sie haben deutlich weniger Cash-Positionen, deutlich weniger Recurring Revenue. Und gleichzeitig wird Anthropic aber auch alles dafür geben, dieses Jahr noch den IPO zu gehen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie viel müssen die sich überhaupt teilen und wie viel frisches Kapital können sie aufnehmen? So, was du gerade angesprochen hast, war quasi, ich glaube, es kam ein paar Stunden nach dieser fast absurden Bewertung, die nächste Meldung, dass Anthropic quasi vor dem ersten profitablen Quartal eines großen KI-Labs quasi steht. Also sie haben einen operativen Gewinn gemeldet von 560 Millionen US-Dollar. Und wir haben 10,9, also 11 Milliarden
Fast
US-Dollar im zweiten Quartal gemeldet. Und das, also alleine die Zahlen, also das
Umsatz.
ist Verhältnis, Umsatz, Dankeschön, Umsatz. Aber wenn man die mal ins Verhältnis setzt, ne, diese berühmten Renditen, dann haben die 130% Wachstum alleine gegenüber dem Vorquartal erzielt. 130%. Und es ist super bemerkenswert, weil Anthropic quasi noch vor wenigen Monaten selbst gesagt hat in ihren Projections, dass 2028, dass sie noch nichts wird mit Jahresgewinn, und jetzt schreiben sie bereits in 2026 zumindest quartalsweise schwarze Zahlen und sind damit, das nennt sich dann bei Finanzen Cashflow positiv pro Quartal. Und das ist nicht nur eine Finanzmeldung. Ich finde, das ist so echt so ein Reality-Check für den gesamten KI-Markt. Denn bisher lautet ja die große Frage immer, kann man mit Gen AI und Agentic überhaupt profitabel Geld verdienen oder verbrennen die einfach nur? Aber Anthropic liefert, finde ich, jetzt eine sehr ernsthafte Antwort, dass es geht. Ne? Es geht nicht mit Gratis-Chatbots, sondern es geht mit Enterprise, es geht mit Coding und darüber müssen wir gleich noch sprechen, bevor du holst schon Luft, es geht mit Tokens, die immer und immer teurer werden.
Das ist der Punkt. Und jetzt wird es nämlich ganz interessant, weil es gibt so ein bisschen, und das kriege ich, ich weiß gar, ich bin jetzt nicht tief in der Szene, also, aber ich kriege in der Entwickler-Community mit, dass so langsam die Stimmung kippt. Das soll heißen, das stimmt, dass ein Shopping viel Geld verdient und kein Geld verbrennt. Das Geld wird woanders verbrannt. Das soll heißen, dadurch, dass halt große Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, ihr müsst Tokens verbrennen. Also es gibt ja richtige Wettkämpfe, je nachdem, in welchem Unternehmen du bist. Also es gilt sicherlich nicht für deutsche Unternehmen, aber gerade in diesen US-amerikanischen großen Plattformen wirst du ja quasi daran gemessen, dass du Token verbrennst. Lustige Anekdote, ich weiß nicht bei welchem Unternehmen, ich glaube, es war bei Microsoft. Da haben Mitarbeiter, weil es auch Ranglisten gibt, um weit oben auf der Rangliste zu stehen, absurde Anfragen an Claude gestellt.
Meta.
Oder Meta war es, genau. Hat man letztes Mal sogar, ja, ich erinnere mich, so lange ist es her. Soll heißen, das Geld wird woanders verbrannt. Und da bin ich gespannt, ob das irgendwann mal kippt. Weil, wenn, und auch das hörst du ja immer wieder, dass Mitarbeiter am Ende günstiger sind, also echte Menschen, als Token. Weil.
Es ist halt immer die Frage, was stiftet mehr Wert? Und das ist gerade eine große Diskussion. Gar nicht nur um Silicon Valley. Ne? Uber zum Beispiel hat verlauten lassen, sie haben ihr gesamtes AI-Budget, was sie dieses Jahr für Claude Code geblockt hatten, bereits am 15. April weggesaugt. Das müssen jetzt quasi alleine halt irgendwie nachbudgetieren. Ich glaube, das geht ganz vielen Unternehmen so, weil sie für
Geht mir auch so.
Modelle und Co. quasi gebaut haben und auf einmal haben sie Codex oder Claude Code dazu genommen und haben auf einmal jetzt diese extreme Token-Verbrennungsanlage. Ja? Und der Hauptwerttreiber bei Anthropic in der P&L ist Claude Code. Und das ist quasi genau der Bereich, wo Unternehmen versuchen, jetzt die Effizienzen zu heben. Also Softwareentwicklung. Ne? Also KI, die echte Wertschöpfung übernimmt. Und da ist die Profitabilität natürlich eine zweite Seite, weil KI wird nachweislich teurer. Ne? Wenn wir uns jetzt mal die aktuellen Spitzenmodelle anschauen, das habe ich letzte Woche mal gemacht, Opus 4.7 zum Beispiel von Anthropic, hat den Tokenpreis gleichgelassen, offiziell. Aber sie haben so einen neuen Tokenizer dazu gemacht und der erzeugt quasi für denselben Text 47% mehr Token. Ja, und das ist so ein bisschen so, also als Beispiel, also keine Ahnung, als würde der Cappuccino in Berlin-Prenzlberg weiterhin 4,80 € kosten, nur die Tasse wird kleiner, ist jetzt mittlerweile nur noch ein Espresso-Tässchen und der Milchschaum als Premium-Infrastruktur abgerechnet, ja. Und OpenAI geht in die gleiche Richtung, das habe ich jetzt auch mir gerade angeschaut. GPT 5.5 ist quasi deutlich teurer, ich glaube deutlich über 30% als der Vorgänger geworden. Das heißt übersetzt, die Phase der billigen AI-Nutzung geht damit zu Ende und wir kommen in eine Welt, in der Unternehmen sehr genau verstehen müssen, wofür sie KI einsetzen. Was du gerade beschrieben hast von Meta, das nennt sich Token-Maxing. Ne? Also nicht alle nutzen irgendwie Copilot, sondern wirklich, es gibt eine Rangliste, wer nutzt das meiste. Wir müssen uns aber fragen, in der Nutzung, welcher Token schafft eigentlich Wert? Weil wenn ich jetzt einfach nur meinen Entwicklern allen Codex oder Claude Code gebe, die dafür ein paar Millionen mehr verbrennen, aber ich am Ende keine Effizienzsteigerung habe, weil ich weniger Entwickler brauche, oder weil ich mehr Output und Outcome generiere, also einfach mehr Volume und Velocity in meinem Code und in meiner Softwareentwicklung generell, dann hat dieses ganze Thema nichts gebracht, außer dass die Entwickler neue Spielzeuge haben, vielleicht irgendwie früher fertig sind und ins Freibad können. Das war's dann aber auch. Und das kann's halt nicht sein.
Wir haben jetzt viel über Entropic gesprochen und weil du sagst gerade 4.7, da haben wir uns ja quasi selbst überholt. Ich sag, seit gestern oder vorgestern ist 4.8 draußen, Opus. Nochmal besser, wie immer. Benchmarks werden auch hier wieder übertroffen. Interessant ist da, es ist preisstabil im Vergleich zur 4.7, also es ist nicht teurer geworden. Das ist die gute Nachricht. Und die weitere gute Nachricht ist, dass 4.8 eine Art Schieberegler bekommen hat. Das heißt, du kannst jetzt einstellen, nicht mehr nur zwischen hoch und normal, so wie es früher war, sondern zwischen, ich glaube, 5 Stufen, zwischen normal, hoch, extrem, max und keine Ahnung. Und was mit 4.8 ebenfalls eingeführt ist oder geführt wurde, ist das ganze Thema Agentic. Also du kannst ja heute, glaube ich, keine Keynote mehr bringen, ohne dass du das Wort Agentic benutzt. So auch in diesem Fall, man hat die Agenten nochmal weiter aufgebohrt. Und Opus 4.8 ist in der Lage, die sprechen, glaube ich, von tausenden Subagenten gleichzeitig laufen zu lassen. Und Opus entscheidet selbst, wann Agenten eingesetzt werden. Und das ist interessant in der Entwicklung, weil du kannst jetzt als Entwickler sagen, über Nacht, du hast ein super, zum Beispiel Refactoring, also ein Neuschreiben des Codes. Ich glaube, das heißt Refactoring, ne?
Ja.
Kannst du jetzt sagen, mach das oder portiere mir beispielsweise macOS-Code auf Windows-Code oder also zwischen unterschiedlichen Programmiersprachen wechseln. Du gibst es Opus 4.8 über Nacht und lässt es einfach laufen. Und er kümmert sich selbstständig darum, dass im Prinzip der komplette Code umgeschrieben wird. Und den Test, die Entropic jetzt in dem Fall gemacht hat, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen noch herauskristallisieren, ob das alles auch so ist. Aber wird gesagt, dass 99% des neu erstellten Codes halt in Ordnung ist. Das heißt, es wird auch intern immer wieder gegengetestet. Und das bringt natürlich das ganze Thema Entwicklung auf ein völlig neues Level. Und wenn ich da ein bisschen ich muss einfach auch da die Lanze brechen, weil das Thema White Coding immer so ein bisschen süßig anhört, ne? Also es ist so ein Mike, der mal so eine kleine App nebenher macht. Das ist sicherlich Faktor ganz nett. Und auch selbst da muss man sagen, ist es schon beeindruckend, was man erzielen kann und auch was man erreichen kann. Aber was anderes ist viel interessanter ist, nämlich, dass du jetzt tatsächlich diese Werkzeuge einsetzen kannst für serious Projekte. Ja. Also Kernbanksystem. Also warum schreiben wir nicht beispielsweise alte Kernbanksysteme komplett neu? Hier ist der Code, ja, übersetze mir das. Und dann lässt du halt Opus halt, weiß ich, 2, 3, 4 Tage, 5 Tage in der Woche laufen. Ja, das kostet extrem viele Token. Und du hast dann aber einen Code, der vielleicht nicht zu 99%, aber zu 90% schon mal umgesetzt ist. Und das bedeutet dann nochmal für die Menschen wahrscheinlich Wochen und Monate dabei zu schauen, ob alles funktioniert. Aber immer noch wahrscheinlich Faktor 10, 20, 100 schneller als von Scratch weg neue Systeme zu schreiben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich ganz bemerkenswert finde, weil in der Diskussion, insbesondere in unserer Filterblase oder Echokammer, hörst du ganz oft, ja, das ist alles ganz nett, das kann man mal nutzen, um so ein bisschen UX. Ich glaube nicht, dass man die Modelle wie jetzt beispielsweise Opus 4.8 dafür nutzt, um irgendwie eine nette Mac-App zu bauen. Kann man, aber das Ding kann halt viel, viel mehr. Und das ist halt das neue, wie sagt man, Level-Playing-Field, auf dem wir uns bewegen.
Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use-Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Byte into the future of AI.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, dieses neue Opus-Modell verschiebt so ein bisschen KI-Coding vom Copilot wirklich zum Koordinator. Also das, absolut. Du kannst damit, also hast völlig neue Anwendungsfälle, auch vor allem Security Audits, Bug Hunting, aber auch Migrationen über zigtausende von Dateien, Modernisierung von alten Systemen, wie du es gerade beschrieben hast. Ob das auch sich schon für solche Komplexitäten, wie es in unserer Branche natürlich immer wieder super wichtiges Kernbanksystem eignet, weiß ich noch nicht, ja. Aber alleine halt irgendwie Codebasis Review oder Renewen im Sinne von, wir müssen jetzt nicht mehr die 80-jährigen Entwickler für Maintenance Sprints reinholen, weil es die einzigen sind, die noch COBOL sprechen. Das ist nämlich die für alle geneigten User, das ist die Programmiersprache of choice von
der DKB.
Der DKB nicht. Wir haben jetzt fairerweise du und ich wenig Gemeinsamkeiten, aber das Kernbanksystem haben wir gemeinsam.
Ich weiß.
aber ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig in Kugel geschrieben. Aber wenn du dir jetzt, keine Ahnung, Commerzbank oder Deutsche Bank anschaust, dann ist der eigentliche Core und mit natürlich ganz, ganz vielen Applikationen drumherum in einer Sprache geschrieben, die wurde, glaube ich, in den 60ern entwickelt, seit den 80ern nicht mehr verändert. Und das ist eine Sprache, die ist wahnsinnig selten, die wird auch nicht mehr gelehrt. Das heißt, ganz viele große Professoren an europäischen Unis sagen auch immer noch ihren Studenten, jetzt wahrscheinlich mit Vibe Coding und AI nicht mehr, aber bis vor 2 Jahren, haben sie denen gesagt, hört auf mit diesem ganzen JavaScript und Python und diesem Zeug, damit könnt ihr kein Geld verdienen. Lernt COBOL, lasst euch von der Bank anstellen und werdet Millionär. Ja? Mal sehen, würde ich sagen.
Ja, aber auch hier, du hast sicherlich, vielleicht bin ich ein bisschen zu euphorisch bei dem Thema, aber auch hier schaue ich mir den Zeitstrahl an. Als wir sind bei der die 62. Folge All In, ne, glaube ich. Als wir gestartet sind vor 2,5 Jahren, ich bin ganz ehrlich, da war das in weiter Ferne. Und auch selbst letztes Jahr um die Zeit hätte ich mir nicht vorstellen können, eigene Apps in den App Store zu bringen. Oder mal eben, wirklich mal eben mit 5 Zeilen Prompt eine Webseite für den Kindergarten oder irgendeinen Verein zu basteln. Ja, also das sind alles Dinge, die waren nicht denkbar, sind jetzt völlig normal. Und jetzt kommt nicht nur Opus 4.8, sondern es kommen ja auch OpenAI stellt neue Modelle vor. Übrigens auch irgendwie gefühlt im Tageswechsel, ja. Das wird alles besser. Und wenn ich jetzt mal noch vielleicht 6 Monate, wegen mir 12 Monate weiterdenke, also ich glaube, wir sind nicht mehr so schrecklich weit davon weg, auch sehr, sehr komplexe Systeme bauen lassen zu können.
Ja, wir unterschätzen, glaube ich, sehr doll, was langfristig passieren kann und überschätzen immer noch so ein bisschen die nächsten Wochen und Monate. Aber es ist, wie du sagst, ne, also vor 2, 3 Jahren, als wir beide damit begonnen haben, uns für diesen Podcast zu erwärmen, haben wir nicht damit gerechnet, worüber wir jetzt sprechen. Ne? Wir dachten, es ist halt eine Q&A-Answering-Maschine, die uns so ein bisschen irgendwie das Leben leichter macht, aber dass eine vollkommen andere Welt geschaffen wurde, das hat halt tatsächlich niemand in seiner Glaskugel gehabt. So, apropos niemand in seiner Glaskugel, ich habe was Neues von Apple. So weit, so langweilig eigentlich, ne? Also, da war es ja ganz lange rot.
Ist die WWDC, ist doch jetzt
genau, irgendwie, oder? Ist wieder bald, können wir uns wieder verabreden und dann irgendwie quasi gemeinsam mit dem Kopf auf der Tischplatte einschlafen. Ich hoffe, es wird nicht wieder so langweilig, aber zumindest planen sie für iOS 27 offenbar endlich ein paar KI-Funktionen. Also nicht nur irgendwie mein Chatbot Siri wird so ein bisschen schöner, der dann doch wieder irgendwie auf Google Gemini zurückgreift, sondern es soll tatsächlich sehr funktionale neue Features in Apple Intelligence geben. Also nicht nur, also auch, aber nicht nur Genmojis oder KI-generierte Wallpaper, sondern tatsächlich auch so ein paar Prompting-Themen, die gut sind. Also sie sagen tatsächlich in der Pressemitteilung stärkere Grammatikprüfung oder Shortcuts, mit denen man Prompts erstellen kann, wo ich denke, so, boah, ist das langweilig. Also ich glaube, es ist nicht das Feature-Feuerwerk, bei dem man irgendwie morgens aufwacht und sagt, geil, mein iPhone macht mir jetzt endlich mal irgendwie eine richtige AI-Agent-Nummer. Ich glaube, strategisch ist es aber interessant, die Sachen, die sie so ein bisschen im Kleingedruckten haben. Denn Apple macht KI wie immer nicht über den großen Knall, sondern Apple versucht es quasi in die tiefen Integrationen zu übernehmen. Also ne, es taucht mal hier in der Tastatur auf, in Siri, in den Shortcuts, im Sperrbildschirm, was ich so ganz schön finde. Versucht quasi so dein Lifecycle des Tages sich immer überall so ein bisschen einzumischen. Und während, ich sag mal, OpenAI, Anthropic und Google haben wir schon drüber gesprochen, die kämpfen immer um das beste Modell und immer über diesen extremen Zugang. Apple kämpft aber darum, quasi beim Menschen mehr Relevanz zu kriegen. Ne? Und Was ja immer die große Apple-Diskussion ist, sind diese Privatsphäre-Funktionen. Das heißt, auch jetzt bei Apple sollen quasi die Chats vorm Speichern quasi ausgeschlossen werden. Und die haben so ganz, ganz spezielle neue Guardrails nochmal, die verhindern, dass sensible Informationen dann auch in den Memory-Daten landen. Also sehr, sehr doll Apple, ne? Und also andere Anbieter sagen ja ganz klar, gib uns mehr Kontext, damit wir unser Memory aufbeefen können, dann wirst du produktiver. PS, natürlich nutzen wir das für unsere Trainingsdaten. Und Apple sagt ganz klar, wir machen das nicht. Du gibst uns Kontext, der bleibt aber auf deinem Device locally und komplett kontrolliert und wir nutzen den nicht weiter. Und ich glaube auch, das ist, ich will nicht sagen, der USP, aber es ist zumindest etwas, was auch gerade in unserer Art von Infrastruktur, Banking und Co. wahrscheinlich zukünftig sehr gefragt ist, wenn es darum geht, auch gekapselte Umgebungen und die Informationen, die Mitarbeitende in Enterprise AI reintun, wirklich auch sicherzustellen.
Ich bin gespannt. Ich muss sagen, meine Meinung hat sich ein bisschen wieder etwas ist wieder etwas positiver in Richtung Apple, weil das, was Apple nach wie vor gut kann, ist Hardware und das, was sie vor allen Dingen haben, ist der Zugang zu den Menschen und du brauchst Hardware. Übrigens OpenAI, die Hardware, die ja angekündigt wurde, da hört man irgendwie verhältnismäßig wenig von. Gar nichts.
Krass.
Ruhig, komplett. Mhm. Ja. Große Ankündigung und irgendwie ein schönes Bromance-Foto mit Johnny Ive.
Wie wir beide.
Ja, so genau, so wie wir, aber es ist wieder Ankündigungsweltmeister. Da haben die von uns. Aber kein Spaß, also passiert halt auch irgendwie nichts. Hm. Aber Apple hat halt Zugang, das darf man nicht vergessen. Und werden natürlich wieder ein neues iPhone vorstellen. Es wird wieder eine bessere Kamera haben, you name it. Aber es ändert ja nichts daran, der Zugang ist da. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie schaffen, tatsächlich den Weg, den sie ja in der Vergangenheit auch immer gegangen sind, Technologien eben nicht sofort zu adaptieren, sondern vielleicht das so zu adaptieren, dass es dann irgendwie am Ende bei den Nutzerinnen und Nutzern wirklich auch Nutzen stiftet. Ja. Wer weiß, vielleicht wird da doch noch ein Schuh draus. Ich bin da noch, also ich bin nicht mehr ganz so skeptisch. Da schwingt immer noch eine gewisse Skepsis mit, weil Siri wirklich nicht gut zu gebrauchen ist. Aber jetzt geht's hier auch noch an. Aber we will see, we'll see.
Okay. Womit machen wir weiter? Anthropic oder OpenAI? Du hast ein bisschen was von den beiden mitgebracht, ne?
Ja, ich habe, also erstens mal, das ist ja ganz wichtig, wir haben eben über Esoterik gesprochen, lass uns bei dem Thema bleiben, wir gehen in die Religion. Ich weiß nicht, bist du doch katholisch, du bist doch wahrscheinlich so ein Katholik, oder?
Ich? Ernsthaft?
Ah, nee, du bist ja, ja, war eine blöde Frage.
Ich komme von der anderen Seite der Mauer.
Ja, gut. Ja, genau. Da gab's sowas ja nicht. Ja gut, der Vatikan, du kennst ihn, der Papst, hat, das ist total geil, die Webseite, also so richtiges lateinisches Memorandum, also so ein Werk herausgegeben, nämlich die fünf, glaube ich sogar mehr, aber es sind fünf Kapitel, wie man mit KI umgehen sollte. Das heißt, der Vatikan nimmt dieses Thema KI und die Entwicklung sehr serious. Und was ich bemerkenswert finde, ist das, was man, wenn man sich das durchliest, dieses Dokument, und es gibt zum Glück ja eine Übersetzung, also man kann dem Vatikan einiges vorhalten, aber nicht, dass sie sich nicht mit Themen beschäftigen. Und das ist schon so, also irgendjemand beim Vatikan hat sehr viel mehr Ahnung von KI als wir zwei. Und diese Regeln sind ja, ich will nicht sagen gesunder Menschenverstand, aber tatsächlich geht es in die Richtung, auch mal auf die Gefahren hinzuweisen. Und worum geht's im Grunde bei den KI-Regeln? Also es geht darum, dass der Mensch in the Loop halt eben nicht vergessen werden soll, dass man davor aufpassen soll, dass KI nicht für schlechte Dinge eingesetzt werden. Beispielsweise natürlich das ganze Thema im Einsatz im militärischen Bezug, der sehr kritisch gesehen wird. Das ganze Thema personenbezogene Daten wird sehr, sehr kritisch gesehen. Natürlich das ganze Thema Environment, auch das sehr, wie ich finde, gut beschrieben, dass es halt Wasser und vor allen Dingen Energie kostet. Auch das wird sehr kritisch gesehen und dass halt KI nicht dafür eingesetzt werden soll, um beispielsweise über Menschen zu urteilen. Ne? Also werden auch Beispiele gebracht aus dem Bereich Kreditwesen. Also es sehr kritisch beäugt wird, dass wenn nur noch eine KI entscheidet, dass der menschliche Faktor halt einfach verloren geht. Das finde ich ganz interessant. Also der Vatikan scheint da gerade ein Momentum zu sehen und hat da sehr deutlich, wie ich sogar finde, fernab jetzt von Religion, Gutstellung bezogen. Also sind halt.
Aber hast du es gelesen auch wirklich? Das ist echt, ja. Also super lang, ja. Das ist ja wie ein Bild.
Ich habe es jetzt, wenn ich jetzt, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja klar, habe ich das gelesen. Nein, ich habe die Zusammenfassung davon gelesen,
sozusagen. Claude Code, zeige mir alles in 10 Sätzen. Also ich glaube,
Ja.
was du noch so ein bisschen in deiner Anmoderation hast unterschlagen, das Ganze nennt sich Enzyklika Magnifica
Kann es nicht
Humanitatis.
aussprechen, deswegen
Und
habe
ich
ich es
habe sogar das große
unterschlagen.
Latinum, also puh, aber selbst da haben wir es jetzt. Aber des Heiligen Vaters Leo über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist tatsächlich auf der Vatikan-Website gehostet, ist in 7 Sprachen übersetzt. Und dann wird's gruselig. Also es ist genauso wie du sagst, es hat wahnsinnig viele Kapitel, die so ein bisschen sozial sind und gemeinsame Verantwortung und Krisen. Und dann gibt es ein Schlusswort. Das Schlusswort beginnt mit: Das Wort ist Fleisch geworden. Wenn ich kurz zitieren darf. In einer Welt, die voll ist von Machenschaften, die darauf abzielen, Märkte zu erobern und Einflussbereiche zu vergrößern, oft verschleiert durch beschwichtigende Rhetorik und verführerische ideologische Konstrukte, verspürt unser Herz die Notwendigkeit, eine andersartige, weise und gütige Bestimmung zu entdecken, ähnlich der, die Maria im Magnificat besingt. Gott erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht aller, die ihn fürchten. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Ich höre jetzt mal auf, weil ich glaube, sonst wird die Einschaltquote sehr, sehr negativ. Aber es geht um das Geheimnis der Menschwerdung und dass das Wort Fleisch geworden ist und es hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Ich weiß es nicht, ob es an der Übersetzung liegt, aber das ist meine Fresse. Also ich weiß schon, warum ich bei dem Verein nicht dabei bin. Wirklich krass.
Okay, aber es ist, aber was man schon, wie du sagst, es ist super lang. Es wird halt ernst genommen und das finde
Ja,
ich erstmal
das stimmt.
positiv und ich finde es auch wirklich positiv, weil wir dürfen immer nicht vergessen, Religionen, egal woran man glaubt, haben ja einen Stellenwert und der
Ich will das
Vatikan.
auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich finde das
Das ist
schon
genau.
tatsächlich total interessant, wie sie sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist ja auch in deiner nächsten, in deinem nächsten Thema sehr wichtig, auch wie die Einbindung
Workshop.
von großen Sprachmodellen quasi im Vatikan funktioniert. Aber alleine, dass es so etwas gibt und dass es den Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit aktuellen technologischen Innovationen oder Technologien grundsätzlich auch auseinanderzusetzen und nicht einfach nur per Definition zu sagen, im Namen des Heiligen Vaters, alles, was das ist, ist böse, weil Wissenschaft ist böse. Das machen wir ja die letzten Jahrtausende irgendwie auch in unserem Verein. Aber das finde ich wirklich gut, ne? Und das
Und
Ganze
ich sag
natürlich
mal,
jetzt mit dem Fleischgewordenen irgendwas zu beschreiben, also wahrscheinlich funktioniert das für gläubige Christen. Für mich, der da irgendwie einmal alle 10 Jahre halt irgendwie einen Blick drauf wirft, wirkt das natürlich wahnsinnig skurril, aber
ja,
ich bin ja auch
oder
nicht
warte mal,
Zielgruppe.
das war ja, aber du bist ja ein großer Fan von Anthropic und niemand Geringeres als Mitgründer Chris Ohler, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen,
Das
der
war
hat
jetzt
dich
aber
auch
auch
im
mal
Vatikan.
so schwer. Sorry.
Ne, man hätte es auch Olä oder Ola oder Olaha, keine Ahnung. Aber Chris, nennen wir ihn einfach Chris, freundschaftlich, hat im Vatikan gesprochen. Und das, was er da gesprochen hat, das kann man sich auf der nicht auf der Vatikan-Seite, wahrscheinlich auch irgendwo, aber bei Entropic nachlesen. Und das, was er da beschreibt, geht genau in diese Richtung. Nämlich, dass er auch davor warnt, oder Entropic ganz generell davor warnt, dass wir die Technologie eben nicht einsetzen, um Böses zu tun und auch sehr dafür wirbt, für Regulatorik letztendlich oder für strikte Regeln. Und wenn man sich das also durchliest, dann kommen so Sätze wie, wir wissen selber nicht, was im Code passiert und wir haben Fragmente im Code gefunden, die darauf hindeuten, dass KI anfängt, Gefühle zu entwickeln. Dann liest sich das, was er beschreibt, ehrlicherweise noch spookier, vielleicht nicht ganz so hochtrabend wie das, was auf der Vatikan-Webseite steht. Aber nichtsdestotrotz geht es in eine ähnliche Richtung und zeigt, dass wir wirklich an der Grenze zur AGI sind, wenn wir sie nicht sogar in Teilen schon überschritten haben, ja. Ich weiß es nicht, aber dass hier gerade was passiert, was man fast schon als eine neue Form der, als eine neue Lebensform vielleicht sogar irgendwann betrachten muss. Dass es nicht einfach nur irgendwie eine Intelligenz ist, sondern irgendetwas, was augenscheinlich anfängt, selbstständig Dinge zu tun. Und da braucht es schon in irgendeiner Art und Weise Regeln und Guardrails, damit halt nicht eben was sehr Schlimmes passiert. Und damit meine ich nicht, dass aus Versehen mal 5 € vom Konto überwiesen werden.
Ja, also ich finde das auch total spannend. Ich fand es am Anfang und dachte, also wirklich weird, dass er diesen Weg gemacht hat zusammen mit dem Vatikan. Aber es macht total viel Sinn aus so ganz vielen Gründen. Also zum einen fängt er halt irgendwie an, es gibt ein paar Kernbotschaften, dass kein KI-Labor, auch Anthropic, nicht frei von Anreizen ist, sich ne, oder mit dem Richtigen zu kollidieren. So steht es, glaube ich, dort drin. Also kommerzieller Druck, geopolitischer Druck, ne, da haben wir ja mit dem Pentagon viel drüber gesprochen. So, keine Ahnung, Ehrgeiz, Wettbewerb. Und deshalb sagt dieser Ola, es braucht starke Stimmen außerhalb der Tech-Industrie. Also eine Religion, Philosophie, die Zivilgesellschaft grundsätzlich, Politik, aber auch Wissenschaft und Menschen, die nicht alle so in diesem gleichen Incentive-System, so wie wir auch quasi drinstecken und deswegen auch unbequeme Fragen stellen und die auch stellen können und dürfen und sollen. Ne? Und er sagt halt irgendwie auch sinngemäß, was du gesagt hast, die Systeme sind nicht gebaut wie, weiß nicht, Flugzeuge oder Brücken, hat er, glaube ich, als Beispiel benutzt, sondern sie sind gewachsen, sie sind trainiert auf menschlicher Sprache, menschlichem Wissen und menschlichen Mustern, aber Entwickler verstehen sie nicht vollständig. Und daraus leitet er dann so drei große Fragen ab und das finde ich total spannend. Ne, erstens sagt er, wie profitieren auch arme Länder von KI und nicht nur die reichen Tech-Nationen? Und ich, das ist eine, also wenn du es liest, denkst du, ja klar. Ne, und dann, wenn ich mir auch an die Keynote von Pip denke, von der OMR, wo er halt irgendwie beschreibt, wie viele Menschen überhaupt von diesen 8,5 Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt, überhaupt schon KI benutzt haben.
Das ist denn halt minimal.
Das ist marginal, ne? Genau. Und deswegen, wie kriegt man aber auch die Menschen dahin, die entweder gar keinen Zugang zur Technologie haben oder trotzdem davon partizipieren, weil ja, wenn wir eine E-Mail schneller schreiben, ne, supi, dann können wir früher ins Freibad mit unseren Kids. Aber wenn sich dort auch in diesen Schwellenländern, in den Entwicklungsländern mit KI etwas ändern lässt, dann hat das einen immensen Hebel. Und vielleicht sollte man genau deswegen da ansetzen. Ja? Die zweite Frage, die er stellt, ist, was heißt menschliches Gedeihen in einer Welt, in der KI Arbeit, Bildung und Familienleben verändert. Auch das, ne, wir reden immer über Business, wie wir produktiver werden und all das. Aber was macht es wirklich mit unserer Bildung? Was macht es auch mit unseren familiären Strukturen, mit Freunden? Ne? Wir haben ja, als wir angefangen haben mit unserem Podcast, haben wir uns regelmäßig lustig gemacht darüber, wie das jetzt alles an diesen Film Her, ne, wieder zurückkommt. Ja. Aber das war ja eine ganz gruselige Dystopie von Menschen, die komplett einsam nur noch mit ihrer AI sprechen, unabhängig von ihren Familien, von echten Partnerschaften, auf denen unser Leben und fairerweise auch so ein bisschen die Evolution beruhen. Ne? Also super spannend. Und drittens, was sind KI-Modelle eigentlich? Also wirklich auch diese, nennen wir es mal, Sinnfrage. Ja, also sind das Werkzeuge oder ist das etwas, was wir moralisch einfach auch wirklich jetzt mal beginnen müssen, ernst zu nehmen, weil wir in ihnen zunehmend komplexe Zustände finden? Und das ist nicht nur auch eine krasse Frage.
Total.
Also ich habe da richtig drüber nachgedacht, weil das ist nicht nur einfach irgendwie, ja, ich mache irgendwas mit dem Vatikan zusammen, sondern es ist schon ein Signal mit wirklich tiefen Fragen, die auch gesellschaftlich sind, die auch moralisch sind und die so sozial sind. Nicht immer nur, weißt du, wir reden über Betriebswirtschaft und Politik, aber ich glaube, das ist total geil, darüber mal nachzudenken. Echt gut.
Zweimal Religion heute schon gehabt.
Krass. Das reicht für dieses Jahr.
Ja, sind wir durch. Also ich glaube, besser wird's nicht mehr. Amen, oder? Amen. Aber es ist trotzdem noch, also du hast es ja gesagt, es ist eine Menge passiert. Wir haben viel über Anthropic gesprochen und vielleicht können wir mal ganz kurz zu OpenAI wechseln. Weil es gab zwei Nachrichten, die fand ich ganz spannend. Die eine, nämlich, dass OpenAI ein neues Modell gelauncht hat. Wir bleiben ein bisschen dystopisch. Ja, also wenn wir schon vom Untergang der Menschheit sprechen, dann lass uns noch einen kurzen Moment da bleiben. Diesmal aber OpenAI. Das wohlklingende Modell namens Rosalind, hört sich erstmal sehr schön an, hat aber die Aufgabe oder soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei helfen, Menschen jetzt nicht vor dem Ende durch KI zu bewahren, sondern Menschen dabei helfen, es gibt ja nicht nur irgendwie KI, was uns umbringen will, sondern eine Menge Viren und keine Ahnung, was es da draußen gibt, nämlich Biogefahren. Also Modell, was dabei helfen soll, beispielsweise wenn neue Viren oder wenn Viren mutieren, dabei helfen soll, eben diese Mutationen nicht nur besser zu erkennen, sondern auch einen kompletten Plan auszuarbeiten, wie man beispielsweise mit solchen Bioangriffen im Sinne von jetzt nicht Biowaffen, sondern Biogefahren umgehen soll. Fand ich ganz interessant, auch in dem Fall ja eigentlich was Positives, wobei wenn ich irgendwie Bioangriff oder Gefahr lese, dann gruselt's immer, denkt man immer an Zombie-Apokalypse, aber da hat OpenAI ebenfalls ein neues Modell vorgestellt, was jetzt in den USA bei ersten Forschungseinsätzen, Einrichtungen zum Einsatz kommt. Wohlklingendes Modell namens Rosalind.
Ja, ich habe auch erstmal irgendwie so einen Reflex bekommen. Ich dachte so, oh nee, habe ich gar keinen Bock drauf, mich mit zu beschäftigen. Aber am Ende ist es total wichtig. Und jetzt mal unabhängig von Bioabwehr und solchen Geschichten. Aber, also, wenn ich mich an 2020 erinnere, März, und, oh, da kommt irgendwas aus China rübergeschwappt.
Oh
Das nennt
ja, da
sich,
war ja was.
Covid-19. Wird schon nicht so schlimm sein, ja. Und die beliebten AfD-Anhänger bezeichnen es immer noch als Sommergrippe. Aber hätte man das mit einer KI einfach frühzeitiger eindämmen können, Szenarien rechnen, wie sich Sachen verschieben, Menschen erklären, was es bedeutet, wenn es nicht eine lineare Verteilung gibt, sondern das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber auch, wie man vielleicht Ketten hätte eindämmen können, ne? Auch wenn wir jetzt gerade die gute Hunter-Virus-Diskussion uns anschauen. Glaube ich, kann das massiv helfen. Und gar nicht jetzt nur für die großen Forschungslabore, um sich selber in den Griff zu kriegen oder Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sondern tatsächlich auch für die Politik in einzelnen Ländern, aber auch für die Gesellschaft, für die Medien und Co. Ne? Also von daher finde ich das schon sehr spannend. Sie machen das schon, also sie nennen das jetzt auch wieder Frontiermodell, was ich so ganz spannend finde. Jedes neue Modell wird jetzt Frontiermodell genannt.
Alles Frontiermodell.
Früher waren das die großen Sprünge, und wenn ich sage früher, meine ich vor 12 Monaten. Aber ich glaube, sie wollen damit jetzt ausgewählten Entwicklern und Organisationen erstmal Zugang geben, um so eine Früherkennung, Modelldiagnostik, Screening und Pandemievorbereitung quasi mit den entsprechenden Gegenmaßnahmen zu versorgen. Und sie machen das Gleiche genauso wie quasi Anthropic mit Mythos. Also sie geben nicht jedem Zugriff, sondern nur geprüften Partnern mit einem klar defensiven Zweck quasi. Also kein Dual Use, dass du als US-Regierung oder, ach nee, da fliege ich nächste Woche hin, muss ich vorsichtig sein, irgendeine Regierung eines Schurkenstaats vielleicht die Möglichkeit gibst, ne, mit Dual Use quasi denselben Fähigkeiten nicht nur einen Impfstoff zu entwickeln, sondern halt irgendwie auch das entsprechende Virus zu entwickeln. Aber das ist so ganz spannend, weil Sam Altman hat ja den Dario Amodei von Anthropic quasi öffentlich gegrillt dafür, dass er Mythos nicht für alle ausrollt und das quasi so ein Marketing-Ding mit über Knappheitsprinzip und FOMO jetzt erzeugen soll. Und jetzt macht er wirklich identisch genau das Gleiche mit seinem GPT Rosalind, was ich in dem Fall aber total gut finde, ja. Also ich glaube, so bekannte Sicherheitsparadoxons in der Biologie zu lösen, sollte im Zweifel auch nicht jeder bekommen, und du und ich schon mal gar nicht. Hat dein Magen
Ja.
gerade geknurrt?
Ja, ich habe gerade tatsächlich. Hast du das
Krass.
gehört? Krass.
Alter, war das laut. Meine Güte, du musst mal was essen, Junge.
Mache ich. Du hast noch was von OpenAI, ich nämlich auch. Willst du das erst machen, bevor
Das
wir
mache ich sehr
Magen kriegen?
gerne. Genau, es ist ein Thema, das klingt eigentlich gar nicht wirklich
Nach Magen
sexy.
klingen.
Es ist auch kein Frontiermodell, muss ich euch enttäuschen. Aber es wird immer wichtiger. Das ist quasi KI-Kennzeichnung. Ja, wir haben darüber, ich habe mal nachgelesen, hier vor genau einem Jahr gesprochen, und gefühlt ist seitdem nicht mehr viel passiert. Damals habe ich über Synth-ID gesprochen, also ein unsichtbares Wasserzeichen als Ersatz für Metadaten, so quasi, um nachzuweisen, ob ein Inhalt KI generiert oder menschlich erstellt ist. Und OpenAI und Google wollen genau daran jetzt arbeiten und künftig quasi mit demselben Standard, nämlich Synth-ID, Entschuldigung, als unsichtbares Wasserzeichen und als Content Credential, als Metadatenstandard aufbauen. Ne? Bisher war ja immer das Problem, jeder hat irgendwie seine eigene Kennzeichnung. Die meisten benutzen irgendwie Metadaten. Dann hat irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, OpenAI einmal irgendwann so ein eigenes kleines Wasserzeichen eingebaut. Aber am Ende brauchte man total viele Tools, ganz viele Arten von Accounts, um herauszufinden, ob ein Bild oder eine Dissertation oder sowas wirklich echt ist oder einfach nur überzeugend lügt. Ne? Und in Text ist das immer noch mal ein bisschen einfacher gewesen, weil KI-generierter Text hat immer so Zwischensymbole, die man nicht auslesen kann selber, also mit dem menschlichen Auge, aber eine andere KI kann das. Ja? Weswegen so ganz viele Menschen für ihre
Keine
Hausarbeit,
Ahnung.
ne, Bachelor- und Masterarbeiten und sowas komplett irgendwie aufgeflogen sind. Bei Bildern und Videos geht das aber nicht so einfach. Ne? Und deswegen setzen sich jetzt erstmal, ich würde sagen, zwei der wichtigsten Anbieter aufs selbe System. Und das könnte, und ich hoffe, dass der wirklich der Anfang eines echten Branchenstandards sein, weil Metadaten sind halt Quatsch. Ne? Das Metadaten ist wie so ein, wenn du es dir überlegst, wie so ein Etikett auf einer Flasche, die du im Supermarkt kaufst. Ne? Es ist praktisch, kannst es auch wieder wegmachen. Aber Wasserzeichen sind ein unsichtbares Muster im Material selbst. Das heißt, für Menschen sind die überhaupt nicht sichtbar, für Maschinen sind die aber perfekt auslesbar. Und ne, wenn wir jetzt nach Brüssel schauen, ab August verlangt der EU-AI-Act in Europa eine klare Kennzeichnung von KI-Inhalten, und bei Verstößen drohen dann auch hohe Strafen. Das heißt, da wird jetzt eine regulatorische Pflicht draus. Und jetzt geht es darum, dass man die Prüfung auch einfach weniger kompliziert aufbauen kann, weil viele Anbieter können ja bisher nur ihre eigenen Markierungen auslösen. Und jetzt geht es aber irgendwie auch darum, dass tatsächlich auch Medien, Plattformen, Unternehmen, aber auch Banken quasi diesen Herkunftsnachweis in ihrer Governance-Struktur abbilden können und sich Fragen stellen, ne, wer hat den Inhalt erstellt, womit wurde er erstellt, wann wurde er auch erstellt, wurde er verändert, was ist das Original oder was ist halt vielleicht ein Deepfake. Und ich finde das, finde ich sehr positiv, jetzt einen gemeinsamen Standard zu schaffen als neues oder neuen Vertrauensanker im digitalen Raum. So.
Ja, es ist dringend notwendig. Ich meine, wir auch da, ne, du hast es richtigerweise gesagt, es haben sich zwei zusammengetan. Es gibt darüber hinaus ja noch den ein oder anderen Anbieter von großen Sprachmodellen, wie beispielsweise aus China, wo man natürlich nicht weiß, ob wenn jetzt irgendwie DeepSeek oder wie sie alle heißen oder DeepSeek in dem Fall irgendwelche Bilder generiert, ob die dann auch so ein Wasserzeichen haben. Aber nichtsdestotrotz ist es gut, dass man sich damit beschäftigt. Weil wir halt in einer, ich meine, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, ne? Ich will es nicht überstrapazieren, aber in einer Welt leben, die durchaus geprägt ist von ja, Fehlinformationen. Und da ist es schon wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ehrlicherweise, das ganze Thema AI-Slop ist ja nicht mehr nur irgendwelche bunten Bildchen, wo du neben irgendwelchen Celebrities stehst, sondern oder ich, sondern es geht hier wirklich, wirklich um schlimme Dinge, die halt passieren. Und wir haben das in den Medien gehabt, ja, das ganze Thema rund um Ulmen und Kolin, wo es darum geht, irgendwelche Deepfake-Dinger zu erstellen. Das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs. Und da ist es total hilfreich, wenn man da Mechanismen hat, die das zumindest schwerer machen. Ich glaube persönlich nicht daran, dass du das irgendwie alles immer 100% unterbinden kannst, aber es wird halt schwerer. Und übrigens, wenn wir uns in die Branche gucken, auch wir haben natürlich damit zu tun, ne? Ein Deepfake, also KYC-Prozess beispielsweise, ne? Das klassische Thema, ich mache ein Onboarding. Also wenn mein Videobild so krass gefaked ist, dass der Call Agent auf der anderen Seite das nicht mehr erkennt, ja, da brauche ich nur noch einen komischen Ausweis und dann habe ich ein Konto, was eben auf einem Namen läuft, der nicht ich bin. Und das sind ja auch Gefahren. Bleiben wir bei den Gefahren? Nee, so stimmt es nicht. AI in Finance, sollten wir auch mal kurz über Finance sprechen. Und OpenAI wird immer mehr, wie ich finde, oder wie sagt man, grast immer mehr im Bereich Finance. Wir hatten das letzte Woche, dass OpenAI mit Plaid in den USA ja zusammenarbeitet, wo es darum geht, Finanzdaten in ChatGPT zu implementieren. Im Grunde macht Plaid sowas, was wir in Europa auch haben, mit Open Banking, in dem Fall auf proprietäre Systeme, aber nichtsdestotrotz geht es darum, Finanztransaktionen in ChatGPT zu bekommen, nicht um Transaktionen auszuführen, sondern um tatsächlich das den Menschen zu geben, wo wir aus der Bankbranche ja seit Jahrzehnten drüber sprechen, nämlich mehr Übersicht über ihre finanzielle Situation. Man kann auf den Finanzdaten interagieren und das macht OpenAI in den USA, nicht in Europa. Auch da haben wir drüber gesprochen. Kleiner Satz noch. Wir haben sowas wie Open Banking. Es dürfte ein kleiner Schritt sein für OpenAI oder auch für andere, so etwas zu tun. Vielleicht tun sie es, wir wissen es nicht. In den USA machen sie es. Was sie aber in den USA auch tun, und das fand ich eigentlich bemerkenswert, nämlich das Thema Tax, an dem, also zu Deutsch Steuern, ein Markt, der ja nicht minder interessant ist. In Deutschland gibt es da zwei Platzhirsche. Wir haben auf der einen Seite die Buhl Data mit der Kooperation mit der Wirtschaftsredaktion vom ZDF. Wieso? Ich glaube, im B2C-Segment immer noch marktführend, wenn es darum geht, Steuersoftware oder Steuererklärung überhaupt für den Normalsterblichen zugänglich zu machen. Und dann haben wir noch Lexware und mittlerweile auch viele Startups, die sich da Taxfix und Co., die sich da tummeln und Startups, ich will es gar nicht kleinreden. Aber ein großes Segment. Und in den USA macht OpenAI jetzt etwas. Sie gehen nicht in den B2C-Bereich bei dem Thema Steuern, sondern es geht da eher tatsächlich um ja, Wirtschaftsprüfern im Bereich der Buchhaltung die Prozesse zu optimieren. Aber was sie schon tun ist, nämlich genau in das Segment Steuern zu gehen, indem sie sagen, wir helfen den Menschen, den Unternehmen dabei, hochkomplexe Steuerfälle, die man bisher eben nur mit viel menschlichem Zutun nicht nur erkennen konnte, sondern überhaupt bearbeiten konnte. da helfen sie halt jetzt bei. Und mit hochkomplex meine ich jetzt nicht deine Steuererklärung und meine Steuererklärung, sondern wirklich die Steuererklärung von großen Companies. Und insbesondere, wenn es um das Thema Wirtschaftsprüfung geht, vielleicht erinnerst du dich noch an den Fall, ich glaube, das war ein Münchner Unternehmen namens Wire, wo ja die Staatsanwaltschaft, glaube ich, heute noch damit beschäftigt ist, das ganze Konstrukt überhaupt zu verstehen, ist auch jetzt gerade ruhig. Die Urteile sind noch nicht, ne? Das ist, läuft immer alles noch. Also ist noch nicht durch, oder?
Ich glaube, jetzt im Sommer soll da was passieren, ne?
Ja? Okay. Aber überleg, wie lange ist das jetzt? Das war doch vor Pandemie, oder?
Ja, ja. Also ist eine Weile her.
Ja. Da könnte OpenAI jetzt wahrscheinlich helfen. Ja. Einmal ein paar E-Mails von Jan Masalek rein und zack, Ergebnis raus. Sprich, sowas in der Art.
Ich glaube, die sind classified. Nee, aber du hast total recht, ne? Also ich glaube, das Spannende ist gar nicht die Automatisierung, sondern einfach, dass das funktioniert, ist ja logisch. Ne? Die haben, glaube ich, irgendwie 7000 Steuererklärungen da jetzt reingehauen, haben eine Genauigkeit, zumindest diesem Artikel, den du verlinkst, von 97%, was also echt gut ist. Ja? Also ich glaube, das kriegt auch kein Steuerberater so hin. Das muss man ja immer sagen. Steuern sind ja nicht nur binär, sondern du musst halt irgendwie, also kannst in unterschiedlichste Richtungen abbiegen. Was ich total spannend finde an diesem Artikel ist quasi, ist ja, glaube ich, auf der OpenAI-Seite gewesen. Ne? Also dieser Lernmechanismus, den sie eingebaut haben. Das heißt, die korrigieren Fehler und damit werden sie zu einem echten Steuerberater quasi, ne? Weil dieses System speichert quasi genau, was vorgeschlagen ist, es korrigiert und reicht es dann quasi nochmal ein. Und diese Korrekturen werden dann zu strukturierten Fehlermustern, was sich dann wieder auf die Tests und auf die Evaluierung in den Code direkt einfließt. Also wenn du, keine Ahnung, wenn TextAI bei den Mietobjekten immer wieder ein Feld Rental Days oder sowas übersieht, dann wird daraus kein, also es geht nicht ins Leere rein, sondern es wird ein konkreter Codex-Auftrag. Finde die Ursache, baue ein Schema, passe den Mapper darauf an, lasse ein paar Tests laufen und dann ab jetzt ist das Thema immer perfekt. Und das ist natürlich super gut und dadurch wirst du aus diesen 97% Erkennungsquote sehr schnell 99, irgendwas machen und du wirst vor allem, und das wird halt geil, den Durchsatz massiv erhöhen, weil ganz oft hast du ja bei solcher Arten von Arbeiten und Steuern, Banking, das ist ja alles das Gleiche, wenn es zumindest ist, dass du so Bottleneck-Funktionen hast, die immer wieder auftreten, weil du es genau ganz, ganz schwer automatisieren kannst. Das ist, wenn es unstrukturierte oder fragmentierte Datensätze irgendwo gibt, die du zusammentragen musst. Wenn aber deine KI genau an dieser Stelle weiß, dass es zu diesem Bottleneck kommt, aber auch diese Lösungsmapping schon im Kopf hat, ist das super gut.
Und ich finde es interessant, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ne? Also die Steuer oder das ganze Thema rund um Steuern ist sehr komplex. Man sagt ja immer, dass die Deutschen das komplexeste Steuersystem haben. Das stimmt nicht. Wir sind da eher im Mittelfeld. Die Amerikaner haben wohl, zumindest wenn ich den Wikipedia-Artikel richtig deute, noch ein sehr viel komplexeres System.
Echt? Und
der Weg, das ist ein Märchen aus dem Jahr 2000, dass irgendwie 80% der weltweiten Steuerliteratur deutsches Steuerrecht ist. Das ist Quatsch. Das ist eine tatsächlich urbane Legende. Und es gibt durchaus komplexere Steuersysteme. Ich glaube, wenn Christian von Lex, wer das jetzt hört, wird er wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen, was ich gerade sage.
Das kann er uns ja bald erzählen.
Kann er uns dann mal erzählen, den wir einladen, schon zum 17. Mal. Aber
er kommt ja nie.
Er kommt ja nie, Christian. Gut. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert. Und auch hier, das findet alles momentan in den USA statt. Das ist alles weit weg. Aber die Werkzeuge sind da. Die Modelle sind da. Und der Weg in andere Länder, nach Europa, ist, glaube ich, kein so großer.
Nee, gerade im Hinblick auf das PSD2-Thema, was du beim letzten Mal mit Plätschen aufgemacht hast, bin ich da total gespannt. Übrigens habe ich mir das ausgeborgt. Ich hatte diese Woche eine Keynote in Berlin im House of Finance and Tech und habe mich da irgendwie so 40 Minuten lang in Rage geredet und habe total dein Plate-Beispiel auch ausgenutzt. Vielen Dank dafür nochmal. Was gut auch zu dem Thema passt, Abhängigkeit Europa und auch noch so ein bisschen zu meiner Wasserzeichen-Thematik von davor, ist eine Meldung von dem Mistral-Chef. Also wir erinnern uns, die einzig europäische KI, die halbwegs was kann, wobei, wenn man den Benchmarks glaubt, auch nur so mittelgut. Aber da gibt es diesen sehr charismatischen CEO, Arthur Mensch heißt er, und der warnt jetzt öffentlich, dass Europas Cyber-Security nicht von US-KI-Modellen abhängen darf. Wo du sagst, ja, langweilig, schon 100-mal gelesen. Und der Anlass ist natürlich klar, ne? Modelle wie Anthropics Mythos können jetzt Schwachstellen erkennen, sie können Angriffe planen, Exploits vorschlagen, haben wir oft schon drüber gesprochen. Und Anthropic hat jetzt berichtet letzte Woche, dass Mythos in kritischer Software bereits über 10.000 relevante, wirklich große Sicherheitslücken gefunden haben soll. Was ja supi ist, ne? Aber was der CEO von Mistral, Arthur Mensch, jetzt sagt, ist, das ist nicht nur eine KI, die unsere Systeme permanent testet, sondern das ist quasi ein Pentest auf Steroiden. Aber wenn, also er hat die Kehrseite quasi aufgemacht, ne? Und er sagt, wenn deine KI deine Schwachstellen findet, ist das supi, aber die weiß dann auch sehr genau, wo du verwundbar bist. Und genau deshalb sagt er, dass der Code, also krasses Beispiel, aber der französischen Armee jetzt nicht unbedingt von ausländischen Modellen analysiert werden sollte. Die ganzen Regierungssysteme vielleicht auch nicht, ja. Und das tut dann der Journalist so ein bisschen ab als französische Eitelkeit. Ich finde das aber strategisch echt nachvollziehbar, ja. Weil, also ne, am Ende, wer den Sicherheitscode scannt, der sieht nicht nur die Bugs, ne? Du siehst die Architektur, du siehst alle Abhängigkeiten, du siehst alle operativen Schwächen. Und das ist halt natürlich schwierig, weil, ne?
Naja, und wir haben ja festgestellt, dass große Freundschaften, transatlantische Freundschaften, die über sehr viele Jahrzehnte sehr gut funktioniert haben, so quasi über Nacht sich ändern können. Man ist dann immer noch Freund, aber halt anders. Und dieses Anders, das kann einem dann Angst machen. Also
total. Und es geht vor allem auch mal um Geschwindigkeit, ne? Also er war jetzt dann tatsächlich als Gast vor der französischen Nationalversammlung und hat halt gesagt, Europa hat neben diesem ganzen Shit auch noch ein sehr enges Zeitfenster, um quasi nicht zu den, wie hat das so ausgedrückt, technologischen Vasallen übersetzt, der USA zu werden. Also der spricht auch sehr klare Worte, der Herr Mensch. Und natürlich hat er die Lösung, er hat Mistral und er sagt, die ganze KI-Wertschöpfungskette können wir, ne, vom Modell über Infrastruktur bis zur Anwendung ja auch mit souveränen europäischen Modellen lösen. Habe ich fairerweise noch so ein bisschen meine Zweifel, aber das würde zu lange dauern jetzt. Aber für uns Banken ist das natürlich super relevant, ne? Wir reden hier überhaupt nicht über abstrakte Geopolitik, sondern wir reden die ganze Zeit über Kreditmodelle, Zahlungsverkehr, Fraud Detection, ne? Kundendaten, Cloud, ganz viel, aber vor allem immer Security Operations. Und wenn eine KI künftig in meiner oder in deiner Bank Schwachstellen findet und Risiken bewertet und Gegenmaßnahmen empfiehlt, dann ist die Frage ja nicht nur, welches Modell ist am besten, sondern welchem Modell Anthropic OpenAI vertraue ich meine eigene Verwundbarkeit an?
Ja, das ist eine mega relevante Frage. Und ja. um ein bisschen die Lanze zu brechen für Mistral. Natürlich muss er das sagen, dass er die Antwort oder Mistral die Antwort ist. Aber ehrlicherweise ist es auch die einzige Antwort. Wir haben in Europa kein, das muss man nüchtern betrachten, kein Unternehmen, was überhaupt mit den großen Plattformen mithalten kann. Und Mistral ist da wahrscheinlich noch die einzigen, die auch nur im Ansatz was zu bieten haben. Ich meine, unser deutsches Unternehmen gibt's nicht mehr, ne? Also was ist mit...
Es wurde ja verkauft. Aleph Alpha wurde an Cohere verkauft. Zum kanadischen Player. Und das war's, ja.
Na, vielleicht mit etwas Glück kommen die Kanadier ja auch noch in die EU. Wir bewegen uns auf die Stunde zu und ich würde gerne noch ein bisschen über die Google I.O. sprechen, wenn ich darf.
Na los. Ich trinke Kaffee oder du sprichst über Google I.O.
Es war die Google I.O. Im Prinzip das, was Apple mit der WWDC macht. Große Entwicklerkonferenz. Und Google hat natürlich, wie das immer so ist, ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert und der Schwerpunkt, auch das ist eine Binsenweisheit oder Bauernerkenntnis, Schlauheit, whatever, war das Thema KI. Also es ging eigentlich um nichts anderes. Und ich versuche mal die Kernthemen, die ich bemerkenswert finde oder fand, was Google dort vorgestellt hat. Du hast es eben schon, eine Sache hast du schon vorweggenommen, das ganze Thema rund um Synd-ID, nämlich das Thema mit dem Wasserzeichen, auch das war Teil der Google I.O. Die haben viel über Tarifmodelle gesprochen, das haben sie jetzt nochmal ein bisschen vereinfacht, also es gibt nur noch zwei Tarifmodelle, nicht mehr drei, im Großen und Ganzen sind in diesen Tarifen aber noch mehr drin, das ganze Thema Cloud wird nochmal ein bisschen ausgebaut und natürlich das ganze Thema Agentic. Und bei dem Thema Agentic fand ich ganz interessant, was sie bringen mit Gemini Spark, nämlich ein Agent, der komplett natürlich, wie es ein Agent auch tun soll, autark läuft und halt eben in der Cloud läuft. Und ähnlich wie andere Agenten natürlich hunderte, tausende von Tasks gleichzeitig ausführen kann, you name it. Aber die Kommunikation erfolgt mit ihm über E-Mail beispielsweise oder auch über Messaging. Also man kann mit ihm entsprechend auch dann kommunizieren und Aufträge reingeben. Und man muss nicht mehr den Rechner anlassen, sondern man kann im Grunde, anders als beispielsweise, dass er Anthropic mit Claude macht, dass ich quasi den Rechner fernbediene, geht Spark da einen anderen Weg. Das läuft also komplett in der Cloud und Das ist auch natürlich für Google nachvollziehbar und auch logisch, weil die ganze Worksuite liegt in der Cloud, da brauchst du keinen Zugriff auf den Rechner, das ist Quatsch. Aber macht es natürlich auch einfacher, wenn man halt von zu Hause oder wenn man aus der Ferne arbeiten will. Autonomer Agent namens Spark wird weiterentwickelt, wird weiter ausgebaut. Dann haben sie Gemini Omni vorgestellt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Leider wieder so ein USA-Only-Ding, unklar, ob und wie es irgendwann nach Europa kommt. Mit VPN kann man ein bisschen was machen. Was ist Omni? Omni ist mal wieder Videogenerierung auf, man kann sagen, auf Steroide. Man kann krasse Dinge tun mit Omni. Man kann beispielsweise ein bestehendes Video nehmen von sich, irgendwas. Es gibt auch ein paar Beispielvideos, die packen wir mit in die Shownotes, wie man etwas tut. Und man kann das komplette Environment um einen herum irgendwie verändern. Man kann die Kameraperspektive verändern. Man kann das Environment ändern. Man kann zusätzliche Sachen hinzupacken. Also wenn du beispielsweise alleine spazieren oder joggen gehst auf deinen Mega Man Iron Man Dinger, die du regelmäßig machst, kannst du halt dich jetzt dabei filmen lassen und kannst einfach eine komplette Crowd, die dich endlich mal anfeuert, mit ins Video reinnehmen. Das alles natürlich super echt und super überzeugend. Du kannst krasse Sachen kombinieren. Du kannst zum Beispiel sagen, mach mir ein Werbetext, also sagst irgendeinen beliebigen Satz und dieser Satz soll halt, die Buchstaben sollen sich aus verschiedenen Objekten zusammenstellen, was früher super aufwendig über so Stop-Motion irgendwie zu generieren war oder zu erstellen war, kannst du jetzt mit Omni halt relativ leicht machen. Das ganze Thema, ich habe es getestet, geht rattenschnell, also irgendwie ein paar Minuten hast du ein Video, wo du denkst, oh wow, und natürlich wie immer für alle frei zugänglich. Wenn du in den USA bist und wenn du einen US-Account hast, es geht mit ein paar Umwegen auch über, ich habe es ja testen können, aber es ist wackelig. Also sie bauen da auch ständig dran rum, dass die Erkennung irgendwie läuft, dass du doch nicht in den USA bist. Ich glaube, es sind noch ein paar andere Länder, wo es geht, aber total krass. Google Omni fand ich sehr bemerkenswert. Und was sie auch ausgebaut haben, jetzt geht es wieder ein bisschen in unsere Branche, nämlich in das ganze Thema E-Commerce und Zahlungsverkehr. Also auf der einen Seite haben sie das Universal Commerce Protokoll UCP weiter ausgebaut. Soweit so nachvollziehbar, neue Funktionen. Ist für den Handel ganz interessant, will ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber was sie halt eben vorgestellt haben, und das fand ich super spannend, war nämlich der Universal Card. Und das ist so ein bisschen fast schon ein Angriff auf den E-Commerce. Was ist der Universal Card? Du kennst Google Shopping, also diese Produktsuche. Und das ist die größte Produktsuche-Plattform der Welt, was einfach ist, weil Google die größte Suchmaschine der Welt ist. Und du kannst künftig nicht nur Produkte suchen, sondern es gibt ein Universal Card. Das heißt, du kannst also auf dieser Google Shopping-Seite beliebige Produkte in den Warenkorb legen. Ein universeller Warenkorb über alle Shops. Und jetzt wird's wild. Wenn du zum Beispiel dir neues Jackett, eine neue Hose, ein neues Hemd und ein neues Paar Schuhe über die komplette Shopping-Seite von Google letztendlich in den Warenkorb legst, über verschiedene Shops, dann ist das ja erstmal kategorienett. Aber jetzt erkennt der Universal Card, dass die Schuhe, die du in den Warenkorb gelegt hast, viel zu klein sind. Und er weist dich also auf quasi Inkompatibilität hin. Er sagt also, pass mal auf, Sascha, das, was du da reingelegt hast, passt entweder nicht vom Design her zu dem Anzug oder aber, ganz ehrlich, du hast hier Anzuggröße, keine Ahnung was, L und Schuhgröße 28, kann nicht sein. Guck nochmal in deinen Card. Das ganze Thema natürlich bei Technologie auch. Du kaufst dir einen LCD-Fernseher, einen neuen Fernseher und da diverse Kabel, die du vielleicht brauchst, legst du auch mit in den Warenkorb und der Universal Card sagt dir, das Kabel, was du da reingelegt hast, das ist schön gut, aber es hat mit dem Fernseher absolut nichts zu tun. Solltest du vielleicht nochmal überdenken. Das ist irgendwie ganz interessant. Und ein guter Mehrwert für die Kundinnen und Kunden. Aber jetzt wird's besonders wild. Wenn du jetzt in den Checkout gehst, sagt dir die Google Wallet, pass mal auf, bei diesem Shop, nimm lieber die Visa-Karte oder die DKB Mastercard oder whatever, weil in dem Shop bekommst du mit der Karte 5% Cashback. Und das führt natürlich, dass zwei Dinge werden damit implizit, vielleicht sogar explizit angegriffen, das Thema Top of Wallet. Das heißt, als Bank geht es nicht mehr darum, einfach in der Google Wallet ganz oben zu stehen. Das ist noch irgendwie zu schaffen, sondern die Google Wallet, in dem Fall Universal Card, bestimmt oder gibt dem Anwender und Anwenderin den Hinweis, nimm mal lieber eine andere Karte, weil die halt ein besseres Cashback oder ein besseres Loyalty-System hat. Das heißt, Top of Wallet wird nicht mehr nur definiert durch die Hausbank, sondern ehrlicherweise durch das Leistungsportfolio, was hinter der Karte liegt. Und das Zweite ist natürlich auch für den Handel ganz interessant, weil auch da erleben wir es natürlich, dass Online-Shops bestimmte Bezahlverfahren nach oben pushen, weil sie günstiger sind, weil es da vielleicht ein Cashback gibt seitens des Payment-Anbieters oder des Payment-Schemes. Und auch das funktioniert nicht mehr, weil, wie gesagt, Google übersteuert das. Und das immer aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender, was ich einen super spannenden Gedanken finde. Und das hat, glaube ich, Auswirkungen. Noch nicht, es wird ja noch, ist noch nicht ausgerollt, aber wenn es mal ausgerollt wird, wenn es in die Masse tatsächlich käme, dann finde ich, das sollte man sich Gedanken machen über das eigene Produktportfolio. Fand ich super spannend. Ja, das waren so meine Highlights der Google I.O. Bist du eigentlich noch da?
Ja, ich bin dreimal groß weggenickt. Das ist ungefähr. Super. Nee, es war interessant. Ich habe tatsächlich, und ich hoffe, das geht den Hörerinnen und Hörern nicht so, dein Monolog hat bei mir technisch, also es klang komisch, sagen wir es mal so. Vielleicht liegt es auch an meinen AirPods oder es liegt an deinem Mikro. Wenn nicht, hat Philipp was zu tun. liebe Grüße. Ich habe auch einen Marker gesetzt für später.
Ja, schönen Dank.
Genau, wir haben noch volles Sheet. Ich würde aber trotzdem sagen,
ja,
wir sind durch, weil es ist deutlich über eine Stunde. So ein paar Sachen können wir vielleicht sogar auf nächste Woche schieben, gerade wenn es um Robinhood und sowas geht, wenn der Philipp hier ist, weil wir dann ja wahrscheinlich auch sehr doll über Finance-Themen reden wollen. Und genau, ich glaube, so ein, zwei andere Sachen können wir vielleicht sogar auch beim nächsten Mal noch unterbringen, weil sie auch jetzt nicht zeitkritisch sind. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, und kommt gut in die neue Woche. Liebe Grüße.
Same, same. Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.